Unser Thema für diese letzte Bibelstunde heißt Fleisch und Geist oder auch die zwei Naturen im Kinde Gottes. Wir haben in unserem Bibelkurs in den letzten Tagen ja diese schweren Themen behandelt, wie das neue Leben aussieht, dann Adel und Elend des Menschen, Kapitel 7. Und heute kommen wir nun zur Abrundung dieses Bibelkurses an das 8. Kapitel. Die zwei Naturen im Kind Gottes. Wir haben gehört, dass es bei einem Christen durch eine Geburt geht, durch Geburtsschmerzen, durch eine Revolution, durch einen Regierungswechsel. Das haben wir beleuchtet in den letzten Stunden. Mit beharrlicher Regelmäßigkeit setzt sich die Sünde durch und der Mensch häuft Schuld auf Schuld. Und nun geschieht etwas ganz Überraschendes. Der Mensch erlebt und empfängt, was das Evangelium schafft und schenkt. Merken wir zwei Naturen. Ein solch sündenkrankes Menschenkind hat erkannt, dass es ein Gotteskind ist. Es darf zum heiligen Gott, Abba, lieber Vater, was sagt ihr dazu? Es darf sich hier schon zur Gottesfamilie zählen, Gottes Verwandtschaft pflegen. Kein Wunder, dass der Mensch das hinausschreien muss. Er muss es ausposaunen. Du bist ein Kind, du bist Erbe. Du darfst Abba, lieber Vater, sagen. Vers 15. Du darfst das. So ist nun nichts Verdammliches an denen, die in Christo Jesu sind. Paulus muss es ins Gedächtnis rufen, dass wir keine Musterkinder waren, sondern Sorgenkinder, davongelaufene Kinder. Aber nun, Strich unter die Vergangenheit, der Schwamm ist drüber, der Schwamm des Blutes Jesu, von dem dann Paulus sagen kann, ich vergesse. Schwamm drüber. Ich vergesse, was da hinten liegt. Nachdem die alten Sünden abgetan sind, wie steht es nun, wenn wir als Gotteskinder neue Sünden tun? Der Mensch ist doch keinen Tag, keine Viertelstunde, keinen Augenblick vor neuer Sünde sicher. Aber er muss nicht mehr. Hier kann nun zweierlei geschehen. Ich habe da zwei Sorgen. In Vers 2, in unserem Kapitel. Denn das Gesetz des Geistes, ich übersetze jetzt, denn die Ordnung des Geistes, der da lebendig macht in Christo Jesu, hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Meine Sorge ist, ob man da nicht zu viel sagt, den Mund zu voll nimmt. Er hat mich frei gemacht von Sünde und Tod. Ist das nicht zu viel gesagt? Meine zweite Sorge, dass man vor lauter Bedenklichkeit zu wenig sagt. Den Christen ist die Freiheit gegeben, der Sünde abzusagen, die Sünde nicht mehr zu tun. Da wird ein Prediger einmal gefragt, warum er immer die Erneuerung des Herzens predige und so wenig Sittenpredigten halte. Und da sagte dieser Prediger, warum? Stellt euch einmal vor, da kommt ein Heer anmarschiert, um eine Festung einzunehmen. Die kümmern sich doch nicht um die Gartenlauben ringsherum, um die Lustgärten. Die lassen sie auf der Seite liegen und da geht's auf die Festung los. Und deshalb predige ich Erneuerung des Herzens. So macht es auch der Heilige Geist. Denn die Ordnung des Geistes, der da lebendig macht, hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde. Liebe Freunde, wir merken schon, wie uns das ganz persönlich angeht, wie wir da aufhorchen. Wie ist jetzt das? Frei gemacht? Und doch tun wir immer wieder Sünde? Ich möchte deshalb drei Abschnitte machen aus unserem Text. Erstens, frei gemacht vom Zwang der Sünde. Der zweite Abschnitt, vom Fleisch und Geist. Und der dritte Abschnitt, das Werk des Geistes im Christen. Zuerst einmal freigemacht vom Zwang der Sünde. Aber weiß denn der Apostel nichts von der lähmenden Erfahrung, dass man halt doch muss. Zwangsläufig. Die Macht des menschlichen Triebs, das den Menschen oft bis an den Rand der Schwermut bringt. Liebe Geschwister, der Apostel ist kein Schwätzer. Der schwärmt. Er ist kein harmloser Spießer, sondern einer, der in die Abgründe geschaut hat. In die Abgründe der Sünde und des Menschenherzens. Und trotzdem ruft er aus, frei gemacht, frei vom Gesetz der Sünde. Der Kirchenvater Augustin sagt dazu, der Herr gebietet deswegen etliches, was wir nicht ausführen können, damit wir erkennen, was wir erbitten wissen. Aha. Dinge, die wir nicht fertig bringen. Da lässt uns doch der Herr an die Grenzen kommen, wo wir sagen, ich muss. Deshalb erbitten. Erbitten müssen wir den Geist des Lebens. Der Heilige Geist, er ist mächtiger als das Fleisch. Der Heilige Geist ist ein Siegergeist. Der Mensch gleicht einem Kranken, dem die Verhaltungsvorschriften nichts helfen können, da die Infektion zu heftig wirkt, erst das heilsame Medikament führt zur Besserung. Freunde, das heilsame Medikament ist das Evangelium. Und der Heilige Geist, der uns gegeben ist, freigemacht, nicht durch Leistung, freigemacht nicht durchs Gesetz. Du sollst, du musst dich anstrengen, nimm dich bitte zusammen. Vers 3. Denn was dem Gesetz unmöglich war, sintemal es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott und sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündlichen Fleisches und der Sünde halten und verdammte die Sünde im Fleisch. Nicht du musst dich anstrengen, sondern Gott tat das Unmögliche. Freigemacht. Niemand soll glauben, dass die Befreiung von der Sündenknechtschaft eine Sache sei, die der Mensch selber leisten kann, etwa mit gutem Willen. Von dem sprachen wir gestern. Was ich will, das tue ich nicht, schrieb Paulus. Also ich bring's auch nicht mit gutem Willen fertig. Auch nicht mit Energie, auch nicht mit Übung, auch nicht mit Ausdauer, auch nicht mit besonderen Methoden, auch nicht, dass ich meine Verhältnisse ändere. Das tat Gott und sandte seinen Sohn in Gestalt unseres Fleisches. Also, das tat Gott freigemacht, dass man sich vom gezwungenen Zwang frei weiß. Dass man zum Beispiel den ehebrecherischen Blick los hat. Dass man nicht mehr empfindlich sein muss und gleich beleidigt sein muss. Dass man nicht mehr Sklave des Hochmuts sein muss. Eine Dame sagt bei der Anprobe bei ihrer Damenschneiderin, ach, die Mode, die tyrannisiert einem, das ist schrecklich. Sklave des Hochmuts und der Mode. Wie kann ein Mensch hier aufatmen? Und wir alle haben sicher schon aufgeatmet. Vielleicht kommt jetzt noch einmal das müde Aber von uns. Aber ist's möglich, dass man nicht mehr muss? Ja, sagt Vers 3, es ist möglich, aber nicht aus uns. Christus verdammte die Sünde im Fleisch. An ihm ist alles hinausgegangen. Durch Eingreifen Gottes, das tat ja noch mehr. In Vers 13 Denn wo ihr nach dem Fleisch lebet, so werdet ihr sterben müssen. Wo ihr aber durch den Geist des Fleisches Geschäfte tötet, so werdet ihr leben. Liebe Freunde, tötet! Das heißt, offensiv werden gegen die Sünde. Töten. Da erzählt ein Bauer, als er seinen Hof antrat, da waren seine Grundstücke fast vom Unkraut gefressen. Vom Schnurgras. Er habe gewusst, dass er das nie ganz wegbringe. Dieses Schnurgras. Aber er habe gerodet und ausgeschüttelt und verbrannt. So wie dieser Bauer, so kann man des Fleisches Geschäfte töten. In 1. Korinther 9, Vers 25, da sagt Paulus etwas. Er betäube sein Leib. Er boxe ihn nieder. Er ohrfeige sich, er traktiere sich, nicht als einer, der in die Luft streicht, sondern da sitzt jeder Hieb. Das ist des Paulus Töten in der Kraft des Heiligen Geistes. Das Gegenteil davon heißt in Watte packen, dass man seinen alten Menschen in Watte packt, dass ihm ja nichts passiert. Nein, töten. Und da gibt es Christen, die den Kampf aufgegeben haben. So wie Schiller das sagen lässt in einem Gedicht, nein, länger kann ich diesen Kampf nicht kämpfen, den Riesenkampf der Pflicht. Nimm hin den Kranz und lass mich sündigen. Menschen, die den Kampf aufgegeben haben, nimm hin den Kranz des Sieges und lass mich sündigen. Nicht mehr kämpfen in der Kraft des Heiligen Geistes. Deshalb muss ein gläubiger Christ einiges wissen. Er muss wissen, dass er zwei Naturen hat. Wenn der Christ das einmal kapiert hat, dann ist schon viel gewonnen. Zwei Naturen. Vom Fleisch und vom Geist. Was wir jetzt betrachten, das gilt eigentlich nur Menschen, die eine Wiedergeburt haben. Den anderen nicht. Die verstehen das nicht. In der Wiedergeburt wird der Geist des Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und nun soll der Christ wandeln im Geist, leben im Geist. Da wird der Mensch neu belebt von einem wunderbaren Geistestrieb und Geisteswehen. Die geisterfüllte neue Kreatur soll wieder wie vor dem Sündenfall frei werden von der Herrschaft des Fleisches. Und dieser Heilige Geist gibt dem Menschengeist Zeugnis über seine Sündhaftigkeit sowie über die Gewissheit der Gotteskindschaft. Sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist. Wie geht denn das vor sich? Kommt da ein Engel vom Himmel, auf den habe ich lang gewartet. der ist nicht gekommen. Es ist eine tief innere Sache, kann man nicht beschreiben. Sein Geist gibt Zeugnis meinem Geist, dass ich mit einem Mal weiß, ich bin sein Kind, meine Schuld ist vergeben. Und nun steht der wiedergeborene Mensch in diesem Zustand, dass er zwei Naturen hat. Eine seelisch-fleischliche Natur, eine geistliche Natur. Das Neue Testament kennt einen seelischen und einen geistlichen Christen. Um diese Unterscheidung geht es bei Römer 8, besonders Vers 5 bis 11. Die fleischliche Gesinnung umfasst keineswegs nur die schmutzigen Sünden, sondern auch alles, was auf das Sichtbare gerichtet ist. Bei Paulus bestand diese fleischliche Art in seiner frommen Welt. Im frommen Elternhaus, in der Beschneidung, in pharisäischer Gerechtigkeit, davon sprachen wir auch in der gestrigen Stunde, wo der Paulus sagt, ich achte es alles für Schaden. Zu den Werken des Fleisches gehören also Ehebruch und Hurerei nach Galater 5, zu den Werken des Fleisches gehören aber auch feine Unbescholtenheit. Das ist der rechte Mann und der rechte Frau. Feine Unbescholtenheit. Ist auch seelisch. Schwaches sich gehen lassen. So bin ich halt. Kann ich nichts machen. Das ist fleischlich, seelisch. Ein kindisches Wesen, wo der Paulus sagt, da ich ein Mann war, tat ich ab, was kindisch war. Oder auch stumpfe Interesselosigkeit ist auch fleischlich, seelisch. Das alles ohne Heiligen Geist. Vers 6. Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod. Geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Wir müssen noch etwas dabei bleiben, darauf eingehen, damit wir unterscheiden können, was fleischlich und was geistlich ist. Die Frage ist also an uns, wandle ich noch im Fleisch oder im Geist? Das Neue Testament kennt also einen seelischen und einen geistlichen Christen. Wir fragen, was ist der seelische Christ? In der Luther-Übersetzung kommt der Ausdruck seelisch nicht vor. Luther hat alles übersetzt mit fleischlich. Im Griechischen, da schreibt Paulus, der seelische Mensch vernimmt nichts vom Geiste Gottes. Luther übersetzt, der fleischliche Mensch vernimmt nichts vom Geiste Gottes. In Judas Brief, Vers 19, die Menschen, die Spaltungen bilden, sind fleischliche, die keinen Geist haben, seelische. Oder Jakobus 3,14, habt ihr aber bitter Neid und Zank in euren Herzen, seid ihr fleischlich, irdisch, teuflisch. Das ist der seelische Mensch. Vers 6 und 8. Der seelisch-fleischliche Mensch ist völlig untauglich ins Reich Gottes. Gott ist Geist und deshalb muss eine Geburt geschehen aus dem Heiligen Geist, eine Wiedergeburt. Nur was vom Heiligen Geist geboren ist, ist Geist. Man kann gläubig sein und kann seelisch-fleischlich urteilen. Man kann Christ sein und seelisch reden, seelisch handeln. Man bleibt im Seelischen stecken. Man kommt nicht hinauf ins Geistliche. 1. Korinther 3, Vers 12, da schreibt der Paulus, man baut auf den Grund Holz, Heu, Stoppeln. Das ist fleischlich, seelisch. Nichts Wertbeständiges, beherrscht von der Naturseele, nicht vom Heiligen Geist. Wisst ihr, in unserem seelisch-fleischlichen Empfinden und Leben, da geht's immer auf und ab. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, Hass und Freude, Trauer und Stolz, Verzweiflung und dann wieder Hoffnung und dann Mitleid und dann wieder Unbarmherzigkeit. Dann Sympathie und Antipathie. Ein Mensch ist mir einfach nicht sympathisch, von dem nehme ich nichts an, da ist bei mir der Rollader runter. Ist mir nicht sympathisch. Das ist der seelisch-fleischliche Mensch. Der Mensch, der den Heiligen Geist hat, der geistliche Mensch, der horcht, was will der Herr mir sagen durch diesen Menschen? Merken wir den Unterschied? Da ist der Rollladen drunter. Und der geistliche Mensch fragt, was will mir Gott durch diesen Menschen sagen? Ist doch ein Unterschied. Und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Für den einen kann ich das größte Opfer bringen, für den anderen nicht. Die Seele ist wie das Meer, wo es auf und ab bewegt. Nun kommt es darauf an, welcher Wind bewegt mein Leben, mein Seelenleben. Der Geist vom Fleisch, der kann mächtig durchwehen. Oder der Heilige Geist hat das Zentrum der Seele, das Herz, vor Christus kapituliert, sich gebeugt in Buße, die Taufe der Buße empfangen, untergetaucht in den Tod Christi, dann wird der Wind von oben her, der Heilige Geist, diese Seele bewegen. Noch ein anderes Beispiel. Es gibt ein natürliches Mitleid. Ist uns vielleicht angeboren, es gibt Menschen, die sind besonders mitleidig. Die haben das von ihrer Mutter geerbt. Aber dieses Mitleid ist unbrauchbar fürs Reich Gottes. Dieses Mitleid verweht zwischen Tür und Angel. Da sagt der natürlich mitleidige Mensch, ja, das ist aber arg. Oh, das ist aber arg. Und dreht sich um und vergisst das Mitleid. In der Schrift aber heißt es in Kolosser 3, Vers 12, zieht an herzliches Erbarmen. Ist es Mitleid? Nein, das habe ich nicht von Natur. Ein herzliches Erbarmen, das verweht nicht zwischen Tür und Angel, sondern dieses Erbarmen trägt mit. Unterschied zwischen Fleisch und Geist. Und da gibt es sogar seelische Bekehrungen. Und davor habe ich immer Angst. Eine Welle der Begeisterung, wohl vom Heiligen Geist bewegt, natürlich. Aber es muss unter die Wirkung des Wortes Gottes kommen. Sonst bleibt das Herz ungebrochen und im hintersten Winkel sitzt bei einer seelischen Bekehrung noch der Stolz und die Ichhaftigkeit und die Rechthaberei. Deshalb machen wir auch einen Unterschied zwischen Erwecktsein und Wiedergeboren. Das ist ein Unterschied. Man kann erweckt sein und dann geht's nicht weiter. Da sagte mir ein Mädchen, sie habe sich schon dreimal bekehrt. Das sei jetzt schon das dritte Mal. Da sage ich ihr, na warst du nie bekehrt. Nie. Na war deine Bekehrung nur eine seelische Bekehrung. Die bald verweht ist zwischen dir und Angel. Keine wirkliche Wiedergeburt. Noch nie. Noch nie mit Christus gestorben. Solche fleischliche Christen, die den alten Menschen nicht in den Tod gegeben haben, die sind gleich beleidigt. Die nörglet überall rum. Die kritisiert, ja, wenn die Frommen nur so sind, der geistliche Mensch, der fragt, wie kann ich da helfen und ein Zeugnis sein, anstatt rumnörgeln. Wisst ihr, das sind Eidergeschwüre am Leib Christi. Es heißt, durchbrechen, bis Jesus der Herr meines Ichs geworden ist. Zeichen der Wiedergeburt. Da gibt es Zeichen. 1. Johannes 3,14. Wir wissen, dass wir vom Tode zum Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder. Also, neue Verwandtschaft. Kennzeichen der Gottesfamilie. Ein weiteres Zeichen der Wiedergeburt. Keine Selbstschonung. Wir haben eine Geschichte im Matthäusevangelium, Kapitel 16, Vers 22, wo der Herr Jesus seinen Jüngern sagt, er gehe hinauf nach Jerusalem und er werde dort sterben. Und da steht sein Petrus auf und sagt, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Schone dein Selbst. Wo die Frau sagt, ach, heute oben kannst du nicht gehen. Schone dein Selbst. Heute war also so anstrengender Tag. jetzt bleibst bei mir einmal. Schone dein Selbst. Wisst ihr, das ist seelisch fleischlich. Wie wichtig ist es, aus dem Geist und Wort geboren und von dort her regiert werden. Ein weiteres Bild, man beurteilt den Menschen, der mit dem Wort dient, nach der Statur und nach der Stimme und nach der Energie und nach dem Temperament, lauter Äußerlichkeiten. Fleischlich, seelisch. Jetzt höre ich aber auf, Dinge aufzuzählen. Deutlich ist, wir brauchen den Heiligen Geist, denn er führt uns zu neuem geistlichen Leben. In einem Teil Indonesiens kamen Scharen Mohammedaner zum Glauben an Christus. Ein mohammedanischer Professor kam zu ganz einfachen Christenleutlein und hat sie gefragt, was habt ihr denn, dass ihr so froh seid? In meinem Leben ist so eine Leere. Dazu brauchen wir den Heiligen Geist. Adolf Monod, der gesegnete Kanzelredner Frankreichs, der war in einem Zustand, wo er sich sagen musste, mir fehlt der Heilige Geist. Er kam in große Schwermut. Da betete er immer wieder, Herr, es ist so öd und so leer in meiner Seele. Ich habe allen Glauben verloren, ich habe alles Lieben verloren. Aber weil deine Barmherzigkeit unermesslich ist, bring ich meine unermessliche Armut. Gib mir, wonach ich mich sehne. Und dann wurde sein Gebet erhört. Er bekam das Wort, niemand kann Jesum einen Herrn heißen, ohne durch den Heiligen Geist. Das ist Antwort auf unsere innere Armut. Wir brauchen den Heiligen Geist, dass er uns die Lehre unseres inneren Lebens zeigt und ausfüllt. Noch das Letzte, was wirkt der Heilige Geist? Oder was geschieht, wenn der Herr einen Menschen aufgeweckt hat? Wir sehen bei Hesekiel in dem Bild von dem Totenfeld, leset es einmal nach im Hesekiel, wie diese toten Gebeine lebendig wurden. Ein wunderbares Geschehen. Aber das sehen wir besonders auch bei der geistlichen Auferweckung, geht es schrittweise von Stufe zu Stufe. Von der Erweckung zur Bekehrung und zur Heiligung. Was wirkt der Heilige Geist? Erstens Scheidung und Entscheidung. An Pfingsten in Jerusalem fand eine Art jüngstes Gericht statt. Da gibt es solche, die den Heiligen Geist empfangen und solche, die ihn nicht bekommen. Die einen lobten Gott mit lauter Stimme, die anderen vernehmen nichts. Sie spotten. Die sind voll süßen Weins. Petrus hielt eine Gerichts- und Gnadenpredigt. Liebe Freunde, wir wären nicht da, wenn er sich nicht an uns mit Wunder und Kraft bewiesen hätte. Ich stünde nicht da. Zweitens, der Heilige Geist erweckt. Es ging ihnen durchs Herz. Ich habe schon einige Mal erzählt von einem Bodenseelager, wo mir ein solcher 16-Jähriger sagte, ich weiß gar nicht, durch ihre Bibelstunde meine ich gerade, ich bin bis jetzt falsch gelaufen. Bin ich denn bis jetzt falsch gelaufen? Da musste ich ihm sagen, ja. Ja, wir alle sind falsch gelaufen vor unserer Entscheidung für Christus. Aber sag mal, hast du auch schon umgekehrt? Wenn du falsch gelaufen bist, hast du schon umgekehrt? Ha, sagt er selber gerade nicht. Das ist das Werk des Heiligen Geistes, wenn man aufwacht. Ich bin ja seither falsch gelaufen. Das dritte wirkt der Heilige Geist, Buße. Es gibt zwei Zufahrtsstraßen auf den Weg des Lebens, wie bei der Autobahn auch. Zufahrtsstraßen. Eine Straße heißt Buße, die andere Zufahrtsstraße heißt Glauben. Buße ist schonungsloses Selbstgericht. Er fragt, was muss ich tun, dass ich selig werde? Wer diese Frage noch nicht gestellt hat, ist nur Mitläufer. Keine Buße getan. Buße besteht aus vier Schritten. Geist gewirkt. Das erste ist Unruhe. Das Wort geht durchs Herz, da werde ich unruhig. Das zweite ist Reue. Das gehört dazu. Der Schmerz über das, was in unserem Leben war, was ich nicht ungeschehen machen kann. Ich kann es ja gar nicht mehr ungeschehen. Schmerz, das ist Reue, es tut weh. Das dritte ist das Bekennen der Sünden, Wiedergutmachung. Da sagte jemand, 30 Jahre folge ich Jesu nach, aber das gestohlene Geld habe ich nicht zurückgegeben. In 30 Jahren nicht. Merken wir, dass es da ein fleischliches Christentum ist. Tut Buße, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Alle Segnungen, geistliche Segnungen, beginnen mit Beugung. Vierter Teil der Buße ist dann die Lossprechung, die Vergebung. Das Untertauchen, das Abwaschen der Sünde. Die andere Zufahrtsstraße heißt Glauben. Das gehört mit dazu. Sich ihm anvertrauen, sich ihm hingeben. Merkwürdig. Da laufen junge Menschen in unseren Jugendkreisen herum und wissen nicht, ob sie Jesus gehören. Sie haben keine Heilsgewissheit, denn sie ergreifen es nicht im Glauben. Zum Glauben gehört auch das Beten. Da sie gebetet hatten, wurden sie alle voll des Heiligen Geistes. Das Gebet einsam und gemeinsam. Freunde, so wird ein geistliches Leben. Das fleischlich-seelische, das habe ich von Natur. Das Geistliche wird mir geschenkt. Das Liebste und das Schönste, der Heilige Geist, stellt Jesus in den Mittelpunkt. Er wird mich verklären, das heißt anstrahlen, das heißt in den Mittelpunkt stellen. Jesus allein, Jesus mein Heiland. Ich möchte mal fragen, langt uns Jesus? Oder brauchen wir sonst noch etwas? Oder langt uns Jesus? Wenn wir an ihn nicht Genüge haben, dann stürzen Glaubenshäuser ein. Der Heilige Geist gibt Vollmacht zum neuen Leben. Bei Hesekiel heißt es, und sie richteten sich auf ihre Füße. Und dann tut man gewisse Tritte. Der Heilige Geist macht auch willig, den Weg des Herrn zu gehen, willig, sich ihm zu Füßen zu werfen, willig, zum verachteten Häuflein zu zählen, willig, sich führen zu lassen. Fleischlich oder geistlich? Zwei Naturen. Welche Natur hat in unserem Leben das Vorrecht? Der Herr möge uns schenken. Rausche unter uns, du Geist des Lebens, dass wir alle auferstehen. Wir wollen noch beten. Herr Jesus, gib uns jetzt deinen Heiligen Geist vermehrt in reichem Maße, dass unsere alte fleischliche Natur überwunden wird, durch deine Kraft, durch die Kraft deines Geistes. Denn dein Geist wird uns ja in alle Wahrheit leiten. Und um das bitten wir, für uns alle, besonders aber für unsere Freizeitteilnehmer, Herr, dass sie das mitnehmen in ihren Alltag hinein. Was fleischlich-seelisch ist, was geistgewirkt ist. Gib uns diese Kraft, dass wir gewisse Tritte tun mit unseren Füßen und nicht straucheln wie ein Lahmer. Amen.